MENA Watch, der unabhängige Nahost-Think-Tank.
Michael Wolfson ist ein Kenner des Nahen Ostens, vor allem seiner Historie und der vorherrschenden Mentalitäten. In diesem Teil unseres Gesprächs geht es darum, die Entwicklung in der Region in der Zukunft zu prognostizieren. Wenn mich jemand fragen würde, wäre mein Unwort seit Jahren Narrativ. Also etwas, was keine Fakten unbedingt haben muss, sondern ein Gefühl darstellt über einen Zustand. Du hast dich als Historiker in einem Beitrag in der Neuen Zürcher Zeitung im Oktober 2024 unter der Überschrift Erfüllte Meinung und historische Fakten über ein paar verbreitete Legenden in Sachen Palästina geäußert. Da war zum Beispiel das Gebiet Palästina. Dann war eine Frage zu den Farben der heutigen Flagge. Dann die Verbindung mit Jordanien und zur Behauptung ihrer Abstammung und ihrer Selbstbezeichnung. Also da würde ich gerne einen kurzen Abriss haben, wo du genau die Problematik siehst.
Ja, das ist keine speziell auf den Nahen Osten bezogene Problematik, sondern zu jeder History gibt es eine Story. Und die Story ist jeweils politisch gewollt und bestimmt. Und dann kommt es auf eben die Nachprüfung an, was ist richtig und was ist falsch. Also ein Narrativ an sich ist nicht falsch. Aber die Frage ist, entspricht das Narrativ mehr oder weniger, also die Story der History? Natürlich kann Fiktion, und jede Geschichte ist Fiktion, aber auch auf Fakten bestehen. Klassisches Beispiel aus der Bibel. Es gibt natürlich ganz eindeutige Einflüsse auf die jüdische Religion aus Ägypten. Der Echnaton-Monotheismus ist praktisch eine Vorvariante des späteren Judentums. Und das finden wir als Josefs Geschichte im Alten Testament in der hebräischen Bibel. Also kurzum, es gibt sehr viele Narrative, die absolut richtig sind. Dann die Story, die eben erzählt, was geworden ist. Da muss man schon genau hinschauen. Aber an sich ist das Narrativ okay.
Kommt darauf an, ob es politisch gebraucht wird.
Natürlich, aber da beginnt die Analyse. Und wenn man einfach nur wie ein Papagei alles nachschwätzt, dann ist das sowieso irrelevant.
Genau, also es geht darum, ist das gefühlte Wahrheit oder ist das wirkliche Wahrheit? Und ist in Palästina, ich weiß, dass dieser Begriff Palästinenser in den 70er Jahren aufkam. Das ist eben vielen Leuten nicht bekannt. Mich fragen auch Leute, die eigentlich glauben, dass sie im Nahen Osten Bescheid wissen. Wenn ich sage, was ist denn jetzt mit Palästina? Wann gab es das Land denn? Die wissen, es gibt diesen Namen Palästina und denken, es gab dieses Palästina schon mal. Aber es gab es eben nicht. Es war eine Region, es war noch kein Staat.
Naja, es gab schon die römische Provinz Palästina, nachdem Judäa die unglaubliche Frechheit hatte, sich gegen die Weltmacht Rom aufzulehnen und im verlorenen Krieg 132 bis 35, 135 unserer Zeitrechnung, war dann die Rache von Kaiser Hadrian, dass Judäa, die Provinz Judäa, umbenannt worden ist in Palästina. Und Palästina kommt von den Philistern und die Philister waren keine Araber, sondern die kamen, da streiten sich die Gelehrten, entweder aus dem Raum des Balkan oder aus dem Westen der heutigen Türkei. Aber auch da ist Palästina, Philistin, mehr dann eigentlich die Rückführung auf den Balkan oder in die Westtürkei. Also auch hier ist also das Narrativ, das in der palästinensischen Welt gern gebraucht wird, wir sind die Nachfahren der Philister, schlicht und ergreifend Unsinn. Aber das kann man durch Bildung auch widerlegen.
Genau, und die Namensschöpfung der arabischen Bevölkerung, die in diesem Gebiet lebte, zu Palästinensern, passierte erst unter Arafat. Also das waren vorher im Prinzip Araber, so wie ihre Nachbarn auch.
Ja, also das ist ein bisschen umstritten gewesen, was verschiedene Strömungen in der arabischen Welt gab, nämlich zwischen einem panarabischen Nationalismus, also der alle arabischen Bevölkerungsgruppen einschloss, oder den partikularen arabischen Nationalismus, ob der syrisch war oder irakisch, das sind alles Reaktionen auf die kolonialen Strukturen und die Staaten, die nachkolonial, in dem Fall wirklich postkolonialistisch entstanden, sind Kunstgebilde. Aber es gab in der gesamtarabisch-nationalistischen nationalen Bewegung durchaus Palästinenser, die gesagt haben, nein, wir sind nicht Teil Syriens, wir sind nicht Teil der ganzen arabischen Welt, sondern wir sind auch viel urbaner, auch das stimmte, gebildeter als die übrigen Araber. Wir wollen für unsere palästinensisch-arabische Gemeinschaft einen Staat. Übrigens auch als Reaktion auf den Zionismus.
Und wie war das mit der Fahne?
Die Fahne hat Lord Curzon, ein britischer Kolonialpolitiker, entworfen. Und das ist also auch eine Ironie der Geschichte, dass die arabischen Nationalbewegungen und Staaten, postkolonialistischen Staaten, diese von Lord Curzon entworfene Flagge in diversen Variationen aufgenommen haben. Das kommt davon, wenn man nicht gebildet ist. Bildung ist nicht immer die Lösung, aber manchmal ist es ganz gut. Und insofern ist es eine Ironie der Geschichte und eigentlich macht man sich selber lächerlich.
Wie könnte eine neue Ordnung des Nahen Ostens nach dem Zusammenbruch des Assad-Regimes in Syrien, der Hisbollah und der Hamas aussehen? Welche Rolle spielen progressive und welche spielen rückwärtsgewandte Kräfte? Und wo sollten Deutschland und Europa ihren Einfluss geltend machen?
Also der Einfluss von Deutschland und Europa tendiert gegen Null, um nicht zu sagen in Minuswerten. Jede Entwicklung kann nur aus der jeweiligen Region herauskommen und man kann bestenfalls, und das ist sehr sinnvoll, auch im eigenen Interesse und im Interesse der jeweiligen Region, den Menschen in der Region helfen, ökonomisch. Aber der Wille zur Veränderung muss von den Menschen in der Region kommen. Was ist der Wille der jeweiligen Wir-Gruppen? Und es gibt ja Wir-Gruppen, wenn wir von ethnischen Gruppen sprechen, nationalen, religiösen. Entscheidend ist das Wir. Wie das Wir bestimmt wird, mit welchen Inhalten, das ist jeweils unterschiedlich. Fest steht, dass beispielsweise die Mehrheit der Muslime Schwierigkeiten hat, mit Juden zusammenleben zu wollen, umgekehrt Juden mit Muslimen. Natürlich gibt es immer Minderheiten. Christen sind weitgehend vertrieben worden. Was sind die Wir-Gefühle jeweils? Wir haben beispielsweise in der gesamtarabischen Welt völlig unterschiedliche Wir-Gefühle. Nehmen wir einzelne Staaten heraus. Syrien, dessen Kunstprodukt nach der Entlassung in die staatliche Selbstständigkeit durch die Kolonialmacht Frankreich. Da haben wir zum einen die Sunniten, die die Mehrheit sind. Dann haben wir die Alawiten, die eine Variante des schiitischen Islam sind. Die beiden Gruppen waren das seit Bestehen und Entstehen des Islam tödlich gegeneinander verfeindet und haben sich auch im unabhängigen syrischen Staat bekämpft und jeweils abgelöst. Die Zeit des Assad-Regimes war eine Zeit der Dominanz der Minderheit der Alawiten in Politik und Militär und daraus abgeleitet in allen Bereichen. Vorher waren sie Sunniten, jetzt sind es wieder durch die Veränderungen in Syrien die Sunniten. Dann gibt es die Kurden, die über 4 Staaten im Nahen Osten verteilt sind, Syrien, Türkei, Irak und Iran, die ihrerseits ein Kurdistan wollen. Also 4 Staaten müssten da ihre Zustimmung geben. Das heißt, was lernen wir aus diesen wenigen Sätzen, die ich jetzt hier formuliert habe, dass die nationalstaatlichen Grenzen nicht übereinstimmen mit den Wir-Grenzen, mit den Grenzen der Wir-Gruppen. Warum ist das so? Weil alle Staaten der Gegenwart, auch und erst recht in den postkolonialen Staaten, davon ausgehen, dass es eine Deckungsgleichheit gäbe zwischen der Bevölkerung, das ist die Bevölkerung, und den nationalstaatlichen Grenzen. Das ist eine Fiktion, das ist ein Narrativ. Stimmt aber nicht. Faktum ist so. Das heißt, und das sieht man an den Kurden, die sind eben über 4 Staaten verteilt. So, und die Kurden wollen ihre Wir-Gemeinschaft auch staatlich. Warum? Weil sie gelernt haben als Minderheit wie die Juden, dass man sich auf die Toleranz der Mehrheit nicht immer verlassen kann, um es zurückhaltend zu formulieren. Daraus abgeleitet wäre es sinnvoll, ich sage wäre, Konjunktiv, ob das politisch machbar ist, die bisherigen Politiker, auch Wissenschaftler, die ich spreche, oder Journalisten, halten das für utopisch, aber es gibt im Grunde genommen keine Alternative dazu, dass einerseits die bestehenden Staaten durchaus ihren Sinn haben, weil sie funktionieren müssen. Man braucht eine Verwaltung. Und die ist nun einmal in den staatlichen Grenzen. Und eine überregionale ist oder zwischenstaatliche ist immer viel schwieriger als eine rein nationale. Wir merken ja selbst in Europa, wo der Wille zur Integration im Prinzip vorhanden ist, aber. So, also die bestehenden Staaten weiter bestehen lassen, aber eine regionale Selbstbestimmung oder eine Wir-Gruppen-Selbstbestimmung. Das heißt, die Kurden in der Türkei eine wie auch immer organisierte, das kann man auch territorial zuordnen, Selbstbestimmung. Quasi ein Bundesland oder Kanton oder wie die States in Amerika, aber besser ist der Vergleich mit den Kantonen oder mit den Bundesländern der Bundesrepublik Deutschland. Also würde die Türkei, würde Syrien eine Bundesrepublik werden. Syrien, Bundesrepublik aus dem Kanton Sunniten, Kanton Alawiten und Kanton Kurden in erster Linie. Oder der Irak, der aus drei Gruppen besteht, nämlich im Norden die Kurden, in der Mitte die Sunniten und im Süden die Schiiten, aber die Schiiten insgesamt als Mehrheit. Es haben immer Saddam Hussein, Sunnit, hat die Religion interessierte ihn überhaupt nicht, aber die Religion war ein Instrument, um Macht auszuüben. Umgekehrt machen die Schiiten jetzt mit ihrer demokratischen Macht, denn in der Demokratie ist die Mehrheit. So, das heißt also ein Kanton Schiiten, ein Kanton Sunniten, ein Kanton Kurden. Was macht die westliche Politik und die internationale Gemeinschaft? Die Kurden haben im Irak praktisch ihre Eigenständigkeit zunächst einmal so formuliert und waren auch zufrieden mit einem Bundesland quasi, einem Kanton, einem selbstbestimmten, selbstregierten, im Iran integrierten Kurdistan. Hat sich die ganze Weltgemeinschaft darüber aufgeregt. Nein, man muss den Einheitsstaat Irak bestehen lassen. Kann ja weiter bestehen, aber mit verstärkten Rechten. Der Freistaat Bayern hat auch bestimmte freistaatliche Rechte, wie der Nicht-Freistaat, aber das Bundesland Baden-Württemberg oder das Bundesland Berlin und so weiter und so fort. So, das wäre die Antwort darauf. Es recht in einer Region wie im Nahen Osten, wo wir verschiedene Wir-Gruppen haben. Und wenn man das nicht erreicht, dass innerhalb dieser Staaten die jeweiligen Wir-Gruppen ihre Selbstbestimmung haben, dann ist der interne Konflikt programmiert, unabhängig von den äußeren Konflikten, aber die sind miteinander verflochten. Und das sehen wir gerade jetzt in diesem auseinanderbröselnden Staatensystem im Nahen Osten. Das heißt immer wieder, Israel ist eine Besatzungsmacht. Derzeit ist die Türkei eine Besatzungsmacht in zwei Staaten, nämlich in Kurdisch-Syrien und in Kurdisch-Irak. Doppelbesatzung, ja, weil Erdogan von der Illusion ausgeht, dass er die türkischen Kurden unterdrücken kann, wenn er auch gleichzeitig die irakischen und die syrischen Kurden unterdrückt. Wird nie aufgehen. Das heißt, nur durch die kantonale oder bundesländliche Umformung dieser Staatenwelt gibt es eine Lösung.
Ich würde noch gerne auf Deutschland und den Blick von Deutschland auf den Nahosten wagen. Du hattest damals, als Robert Habeck sich während der des Krieges sehr für Israel eingesetzt hat, ihn sehr gelobt. Würdest du das heute immer noch so tun? Wir haben ja bald Wahlen. Und ja, die Frage ist, welche Parteien in Deutschland könnten denn wirklich als israelfreundlich eingeschätzt werden? Und wie zum Beispiel, die sich immer so gibt, aber wahrscheinlich eher nur scheinbar, die AfD. Wie würdest du diese Landschaft in Deutschland einschätzen?
Also, die Grünen sind viel pragmatischer geworden, als sie es je waren. Und nicht zuletzt Robert Habeck, der im wahrsten Sinne des Wortes ein Ehrenmann ist. Man kann über seine Kompetenzen als Minister unterschiedlicher Meinung sein, aber ich habe mir sagen lassen, dass es auch unter Sozialdemokraten, Christdemokraten und Freidemokraten nicht immer besonders kompetente Minister gab und gibt. Also insofern enthalte ich mich jetzt hier eines diesbezüglichen Urteils. Die Videoansprache von Robert Habeck war grandios, weil er mit Argumenten, und zwar nicht ritualisierten Argumenten, ohne Phrasen erklärte, warum die Unterstützung Israels in diesem Krieg im Besonderen und im Allgemeinen notwendig, richtig und moralisch und politisch gegeben ist. Ich bin allerdings aber sehr enttäuscht, als ich las, dass Robert Habeck und Annalena Baerbock im engeren Kabinett, im Sicherheitskabinett, die Fortsetzung der Waffenlieferungen oder mehr oder weniger Ersatzteillieferungen an Israel verhindert haben. Das ist doppelzüngig. Und also ich schätze, wie gesagt, Herrn Habeck sehr. Ich habe auch einen fernen, lockeren, persönlichen Kontakt, über den ich mich sehr freue. Und habe ihn per SMS wissen lassen, dass ich enttäuscht sei über diese Haltung, die ich mir auch nicht erklären kann, zumal die sogenannten Waffenlieferungen aus Deutschland nach Israel im Grunde genommen irrelevant sind. Gerade dieser Tage wurde veröffentlicht, wohin die meisten deutschen Waffen gehen. Das ist Singapur in erster Linie und ich bin, glaube ich, nicht falsch informiert, dass Singapur und Jerusalem und Israel und Tel Aviv unterschiedlich geografisch sind. Algerien auch ein ganz großer Empfänger deutscher Waffen ist und Algeriens Rolle im Nahen Osten, Nordafrika ist, ich würde sagen, im westlich humanen Sinne nicht ganz koscher. Also kurzum, das ist eine gewisse Enttäuschung. Aber auch in der bilanzierend würde ich sagen, ist nach wie vor die Union ganz eindeutig die zuverlässige pro-israelische Partei, die auch am meisten Verständnis für die jüdische Situation hat.
Also ich hätte jetzt von meiner Warte aus gesagt, dass es in der FDP deshalb noch darüber hinaus Unterstützung gab, weil da war die Aktion für den BDS-Beschluss im Bundestag. Da waren zahlreiche Anträge. Allerdings ist die Partei klein und höchstwahrscheinlich auch nicht mehr unbedingt für die 5%-Hürde gewappnet, muss man sehen. Aber was jetzt eine kurze Einschätzung zur AfD?
Ja, nein, aber zur FDP. Die FDP war früher ganz anders. Die frühe ja, FDP, natürlich. Herr Möllermann, also kurzum, das stimmt. Die FDP ist in den letzten 10, 15 Jahren ganz eindeutig, seitdem Möllermann praktisch entmachtet ist und war und dann eben durch den Fallschirmunfall ums Leben kam, ist die pro-arabische Lobby in der FDP weg und da hat die FDP tatsächlich eine aufrichtige und wunderbare Vorreiterrolle gespielt, ohne Wenn und Aber. Auch politische Risiken in Kauf nehmen, denn mit pro-israelischen Politikpositionen ist man nicht gerade mehrheitsfähig und daher auch mein Respekt der Union gegenüber, die, und das spricht der Historiker, also vom Anfang der Bundesrepublik bis heute eigentlich zuverlässig pro-israelisch war. Aber es gab auch Leute wie Norbert Blüm, der also viel Unsinn und auch sehr Unmoralisches über Israel und Zionismus sprach, nicht so gut informiert war, wie er tat. Und verschiedene andere auch in der Partei, also kurzum, aber insgesamt ja. SPD war immer gespalten, sie war zunächst einmal antizionistisch, nicht jetzt militant antizionistisch, auch Willy Brandt war kein Freund des Zionismus und hat deshalb von Anfang an, zumal ein großer Teil der SPD und vor allem Brandt, dann alles andere als Nazis waren. Und als Willy Brandt Kanzler wurde, in der ersten Strategiediskussion um Nahen Osten, hat Willy Brandt am 11. Februar 1970, einen Tag nach dem Terrorakt von Palästinensern am Flughafen München, gesagt, fortan werde die Bundesregierung eine Israel-Politik ohne Komplexe durchführen. Und das hat sich auch im Yom Kippur-Krieg gezeigt, als die Amerikaner keine Waffen an Israel liefern durften. AfD. Bei der AfD, ja, da muss man sich auch schwerer machen, als die meisten machen. Die AfD ist eine deutlich rechtsextremistische Partei, das stimmt. Aber der Antisemitismus in der AfD ist zumindest, was die Gewaltanwendung und die verbale Gewalt betrifft, Juden gegenüber zurückhaltender. Like it or not, für mich ist die AfD völlig unwählbar, aber nicht aufgrund ihrer Judenpolitik oder ihrer Israelpolitik, ob sie aufrichtig ist oder nicht. Ich bin kein psychologischer Gutachter und bin auch kein Lügendetektor, aber die AfD ist eine Riesengefahr für Deutschland aufgrund ihres Anti-Amerikanismus. Der ist unbestreitbar, der ist Teil des Bekenntnisses, ebenso wie beim Bündnis Sarah Wagenknecht. Und die Pro-Putin-Haltung der AfD ist auch eine Selbstgefährdung der Bundesrepublik Deutschland. Es wird immer gesagt, das sei im deutschen Interesse. Nein, ist es nicht. Und genauso wie ich den Antisemiten sage, okay, ihr müsst nicht unbedingt uns Juden lieben, aber euer Antisemitismus schadet euch selber, kann ich nicht verstehen, dass man als überzeugter deutscher Patriot oder auch als Nationalist, deutscher Nationalist sagen kann, für mich ist die AfD oder das Bündnis Sarah Wagenknecht die Alternative. Nein, ich säge mir nicht den Ast ab, auf dem ich gut sitze. Daher bin ich ohne Wenn und Aber und trotz Trump Transatlantiker. Und bei aller Wertschätzung Russlands als Kulturnation und überhaupt den Menschen gegenüber bin ich gegen ein Putin-Russland und werde doch nicht eine Partei wählen, egal ob von links oder rechts, die für Putin ist und die gegen Amerika ist, selbst mit einem Präsidenten Trump. Die größte Dummheit. Und der Maßstab bei der AfD ist eben das und ist auch zugleich die Frage eines humanen Menschenbildes. Ja, die Migrationspolitik der bisherigen Bundesregierungen war schlicht und ergreifend eine Katastrophe. Das heißt aber nicht, dass ich Teufel mit Beelzebub austreiben will. Das heißt nicht, dass ich Remigration im totalen Sinne machen würde und in welcher brutalen Weise auch immer. Nein, das heißt, da muss ich überlegen. Deutschland würde auch gar nicht funktionieren mit der Remigration, die geplant wäre. Also das ist genauso dümmlich wie die Vertreibung oder Diskriminierung von Juden. Aber sehr wohl muss man dann diejenigen remigrieren, die hier kriminelle Handlungen vollführen und sich nur im Sozialsystem festsetzen, egal ob das jetzt Migranten sind oder nicht. Das ist der Punkt. Also das Humanum ist nicht gegeben, das allgemeine Menschenbild ist einfach inakzeptabel. Auch mit diesen ganzen Wortkraftmeiereien und das Undifferenzierte, das ist also völlig unwählbar für jemanden, der beansprucht oder auch meint, differenziert nicht nur zu denken, sondern zu fühlen.
Lieber Michael, wir sind von vielen Themen zu anderen Themen gekommen. Ich danke dir ganz herzlich für deine ausführlichen Darstellungen, weil ich glaube, auch viele Leute diese Einschätzungen brauchen, um wirklich Hintergründe zu verstehen. Also es ist nicht so einfach zu sagen, die sind so und diese, das war so, sondern es gibt Fakten dazu. Und die hast du uns heute erläutert. Ich danke dir dafür sehr herzlich. Und ich hoffe, wir werden irgendwann noch mal die Gelegenheit haben, weil ich habe jetzt einige Fragen gar nicht stellen können, weil wir auch unsere Zuschauer und Zuhörer nicht strapazieren wollen über Maß.
Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns. Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.